Ich lade euch beide ein zu Knabbereien und Wein. Lasst uns Freunde sein, nur ich und du und du. Du, deine Freundin und ich machen was zusammen und alles steht in Flammen.
Du, deine Freundin und ich machen was zusammen und alles steht in Flammen. Das klingt für mich, als ob Roland Kaiser hier einen Song über einen Dreier komponiert hat. Mir hat Roland im Gespräch verraten, dass es beim Schlager nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder man wählt das Herz oder ein Stück tiefer. Erotik spielt übrigens in Rolands Liedern tatsächlich eine Rolle. Ich glaube ja, dass es um noch etwas ganz anderes geht. Nämlich eine maßlose Sehnsucht nach Liebe, was vielleicht auch etwas damit zu tun haben kann, dass Roland ein paar Tage nach seiner Geburt in einem Korb vor einem Waisenhaus abgestellt wurde. Mein Name ist Oliver Polak, ich bin Ihr Gastgeber, ich bin Stand-Up-Comedian und Autor. Ihr hört Polak Schlagertalk heute mit Roland Kaiser.
Hier ist Roland, Roland der Kaiser.
Guten Tag,
hallo.
Grüß dich.
Schön, dass du da bist. Es war wirklich auch ein Anliegen, jemanden wie dich, der darf hier nicht fehlen. Und ich möchte dir die erste Frage stellen. Was ist Schlager?
Das sind, sollte ich das definieren würde, Lieder, die die Mehrzahl der Menschen auf der Straße nachsingen oder nachpfeifen könnten. So definiert zumindest der Brockhaus Schlager.
Und wie würdest du es definieren?
Genau so. Das sind Lieder, die populär sind.
Das ist ja aber ziemlich einfach gemacht gleich hier am Anfang, ne?
Ich glaube nicht. So würde ich das mal zuordnen. Natürlich, dass wir in unserem Land hier Schlager zum Teil negativ belegt haben, ist unser Problem. Nicht das Problem des Schlagers, sondern der, die es belegt haben, negativ. Also ich finde, populäre Lieder sind Schlager, also Gassenhauer.
Wo bist du geboren?
In Berlin. In Berlin, Wedding geboren. 1952.
Und wo genau?
Im jüdischen Krankenhaus in Wedding.
Und wer war deine Mutter und wer war dein Vater?
Das kann ich dir schlecht sagen, weil ich bei meiner Pflegemutter aufgewachsen bin. Meine Mutter hat mich mit 17 Jahren vor ein Waisenhaus gelegt, wie in so einem amerikanischen Film.
Also sie war 17 Jahre alt?
Sie war 17.
Wie, die hat in Berlin?
Ja, ja.
Aber das heißt quasi in einem Korb oder in
wahrscheinlich im Korb, ja. Also ganz ohne Korb wird es nicht gewesen sein. Und ich bin dann bei einer Pflegemutter aufgewachsen, bei der ich dann gelebt habe bis zu meinem 15. Lebensjahr.
Und dann wurdest du als Baby vermittelt?
Genau, über das Jugendamt. Meine Pflegemutter war damals, die war ledig und hat sich gerne um Kinder gekümmert, die ohne Eltern waren. Und irgendwann kamen die dann zu uns und sagten, wir hätten hier einen Säugling für Sie. Wenn Sie möchten, können Sie den als Pflegekind nehmen. Adoption wäre nicht möglich, weil Sie ja nicht verheiratet sind. Und dann bin
das
ich
war
da aufgewachsen.
So.
Das war damals so, ja. Dann bin ich da aufgewachsen, ja.
Dann bist du geboren 52?
52, ja.
Das war ja auch die Nachkriegszeit
das
quasi.
Das war noch zu spüren, ja.
Und das heißt, dann bist du bei dieser Frau, wie hieß sie?
Ella Oertel.
Bei Ella Oertel aufgewachsen und es war quasi für dich, erstmal, du bist ja ein Kind, deine Mutter.
Das war sie eigentlich, bis sie starb. Auch wenn ich wusste, irgendwann, glaube mit 8 oder 9 Jahren, wurde mir dann klar vermittelt, dass es meine Pflegemutter ist.
Wer hat das dir gesagt?
Das sagen dir Schulkameraden, wenn deren Mütter jünger sind. Und dann sagt man schon mal, das ist doch deine Oma und nicht deine Mutter. Und dann
erinnerst du dich noch, wie das für dich war?
Eine Auseinandersetzung.
Aber so auf dem Schulhof, wenn die sowas gesagt haben, erinnerst du, dass sich das irritiert hat?
Das sind so Situationen, die man dann erst versucht, verbal zu lösen und danach haut man dem einen auf die Glocke, der das gesagt hat, ist nicht meine Oma und dann die Streitereien, die da entstehen.
Achso, du hast auch mal zugeschlagen als Kind, oder
das
was?
Das Kind macht man das schon mal, ja. Das ist normal, oder? Das ist
so. Ich habe es nicht gemacht. Ja,
das macht man, ja.
Ich
weil
war
man
ein Angsthase, aber das ist eine andere Geschichte.
Gut, okay. Und jedenfalls, dann wird einem klar, meine Mutter auch dann mir das bestätigt und sagt, ja, ich bin nur deine Pflegemutter, aber dieses nur habe ich nicht akzeptiert. Ich bin bei ihr groß geworden. Wir hatten eine Riesenfamilie, also ihre Familie war sehr groß, waren 40, 45 Leute, die zur Familie gehörten, Schwester, noch eine Schwester, deren Kinder und Kindeskinder und alles Mögliche. War eine tolle Zeit, das Kind, wirklich, auch wenn wir nicht viel Geld hatten.
Und du hattest gerade angedeutet, dass sie dann auch relativ früh verstorben ist.
Als ich 15 war, ja.
Wie ging es denn, weil das ist ja auch, du bist ja auch nicht richtig erwachsen, bist ja eigentlich ein Teenager mit 15 gewesen.
Ja, die Zeit war ein bisschen anders. Man wird dann früh an das Mithelfen herangeführt, an das Verstehen der Probleme und das ging ganz gut eigentlich. Ich habe viele spannende Dinge in meinem Leben erlebt, zum Beispiel habe ich das große Glück, meine Mutter hat gearbeitet als Raumpflegerin bei der SPD, nebenan das SPD-Haus, zwei Häuser weiter, der hat das Büro von Willy Brandt geputzt und hat immer gesagt, du hast auf seinem Schoß mal gesessen. Das klingt immer sehr schön, ich konnte das natürlich niemals beweisen oder widerlegen, aber es ist mal eine schöne Geschichte eigentlich.
Naja, sag mal, besser auf dem Schoß von Willy Brandt als auf dem Schoß von Roman Polanski, ne?
Immer mal so reden, aber jedenfalls... Und so bin ich auch dann letztendlich zur Sozialdemokratie gekommen, durch was gelernt schon förmlich.
Ja, das kenne ich bei mir zu Hause auch. Man hat das ja, weil die Eltern sind das Erste. Die geben, sagen einem ja, was ja richtig und was falsch ist. Ja, und man nimmt das ja auf.
Ja, das war einfach ein legendärer Mann. Und der war für uns in Berlin, da war das ein Held, nicht wahr? Und ich war ja mit meiner Mutter damals sogar, als John F. Kennedy hier war auf dem Platz vor dem Schöneberger Rathaus, also dieser legendären Satz gesagt hat, ich bin ein Berliner, da war für uns war der Garant für Freiheit, der war ein junger amerikanischer Präsident, der war für uns ein Held. Und als dieses Attentat passierte, hat Berlin Trauer getragen, als dieser Mann starb. Ne? Das ist schon eine sehr besondere Zeit für mich als
Kind. Wie warst du als Kind?
Wie ich war?
Ja, wie warst du so?
Das ist für meine Mutter sicherlich nicht einfach, weil ich war recht quirlig und aktiv und aber ich glaube, ich war ein anständiges Kind im Sinne von Anstand.
Warst du glücklich als Kind oder hattest du auch?
Nein, ich war glücklich.
Auch eine Melancholie, eine Traurigkeit?
Nein, ich war glücklich. Sie hat mir eine schöne Kindheit bereitet. Ich hatte eine vielleicht auch eine raue Kindheit im Wedding. Das war nicht ohne. Also wir haben unter verschiedenen Straßenbanden konkurriert miteinander und da gab es schon mal einen zwischen die Hörner, das war normal. Aber das war wie gesagt auch eine spannende Zeit.
Wir haben hast du für Musik gehört als Kind?
Wenig. Ich weiß natürlich, mit meinem Cousin regelmäßig haben wir uns angehört, immer sonntags BFBS Top 20. Und das war ein ewiges Gerangel mit den Nachbarkindern, weil die waren ausgesprochene Beatles-Fans und wir waren ausgewiesene Rolling Stones-Fans. Und das war immer spannend, wer nun gerade die Nase vorne hatte. Also da musste man sich entscheiden. Entweder man war eben Fraktion Beatles oder Fraktion Stones.
Was ja natürlich total
völliger Blödsinn ist, aber
Blödsinn ist aber so. Wie in Deutschland immer Grönemeyer oder Westernhagen, Ärzte oder Toten Hosen, wo du auch denkst, das ist irgendwie, so entsteht Krieg.
Übertrieben gesagt, ja, aber so entstehen zumindest Konflikte, wenn sie erstmal geistiger Natur sind, ja.
Wusstest du, als du so 17, 18 warst, was du beruflich machen wolltest oder was hast du dann gemacht? Hast du Abi gemacht? Oder?
Ich habe meine mittlere Reife absolviert, dann bin ich in die Lehre gegangen als Einzelhandelskaufmann.
Aber in welchem Bereich?
Im Bereich Lebensmittel. Und dann bin ich gegangen...
Im Supermarkt?
Genau.
Also du hast quasi so wie bei Edeka oder so gearbeitet und bist da durch alle, musstest da auch die Regale bestücken und sowas.
Das gehört dazu, ja.
Habe ich auch mal gemacht, in Papenburg im Allkauf, nur mal 2 Wochen vom Freund. Da muss man nämlich, du weißt das, wenn du die Suppen einsortierst, musst du erst die anderen rausräumen aus dem Regal.
Ja, klar.
Ne? Sonst hast du die abgelaufen. Und die Faulen haben immer...
So sieht das aus,
Du weißt, wovon ich spreche.
Und danach habe ich dann mal 1 oder 2 Jahre bei der Post gejobbt als Telegrambote. Und dann bin ich zu einem Automobilhersteller gegangen als Automobilkaufmann, habe da gelernt nach meiner Ausbildung, Einkauf, Verkauf. Und dann bin ich einem Menschen begegnet, der mir erzählt hat, er hat einen Bruder, der Manager ist und Sänger betreut. Und so kam ich dann zu der Musik.
Ja, das ist interessant. Also du sagst, da gab es jetzt diese Person, der Sänger betreut. Aber hattest du in irgendeiner Weise, wusstest du, als du in dem Alter warst, ich möchte Musik machen? Hast du, erste Frage, hast du überhaupt ein Instrument gespielt als Kind?
Nein.
Also du hast gar kein Instrument gespielt? Hast du manchmal so für dich mehr gesungen, dass es verhaltensauffällig war? Oder war das eher so...
Ich bin eher negativ aufgefallen, wenn es ums Singen ging in der Schule. Also von meinem Zeugnis stand bei mir keine Benotung da, kein Gehör, hat er geschrieben, der Herr Marschinski. So hieß mein Musiklehrer, weil ich ein bisschen absichtlich immer leicht daneben gesungen habe, weil ich hatte keinen Spaß an Volksliedern und das war immer gewünscht. Volkslieder singen im Chor und das hat mir nicht gefallen.
Und wie bist du denn quasi Musiker geworden?
Durch diesen Menschen, der da bei uns in der Firma einen Bruder hatte und der wiederum hat Künstler gemanagt, wie zum Beispiel den Sänger Randolph Rose oder auch den Künstler Georg Danzer. Und der hat mir erzählt, sein Bruder macht das. Ich sage, Mensch, das ist ja interessant und so. Meine so Hitparade, 3 Minuten singen, nicht hinfallen, Text nicht vergessen, kann ja im Prinzip jeder. Und da meinte er zu mir, dann gib mal nicht so an und dann sonst kannst du mal in die Stunde gehen, mal singen. Sag ich, mach ich, ist okay. Und
aber einfach so aus, bei uns sagt man, aus Jux und Dollerei, ja, Jux und sagt Dollerei, man ja. Ja, genau. Einfach so, so, dass jemand sagt, ja,
könnte
komm.
Könnte fast sagen, so etwas große Schnauze gab. Und dann dachte ich, dann hat er, vergisst der wieder das Ding. Und plötzlich rief er mich an, nach dem 3. und sagte, du hast einen Termin am 21.12.1973 war das. Da bist du bei den Meisel Verlagen, da ist ein Studio, da kannst du dich melden und da kannst du mal vorsingen. Und da kam ich an, da saß ein Herr.
Aber hast du auch gemacht, ne?
Hey, pass auf, der sagt dann, sagt sie mir, was wollen Sie denn singen? Ich sag, ich habe keine Ahnung, ich habe hier einen Termin und ich hatte mir so eine Liste hingelegt mit Playbacks, also mit Musik ohne Stimmen. Können Sie eins aussuchen? Ich guckte und ja, ich dachte, oh, In the Ghetto, Elvis Presley, quält mir. Sag ich, würde ich gern machen. Sind Sie sicher? Ich sage, ja, warum nicht? Na, nicht ganz so leicht. Ich sage, möchte ich aber gern singen. Na, dann machen Sie mal. Geh nicht rein.
Und du kannst den Text?
Krieg mir hingelegt, hatte, war lag dann da. Und dann,
ich sehe, du hast es dir sehr einfach gemacht.
Natürlich.
Nicht mal den Text auswendig.
Ja, also, ich wusste ja nicht vorher, was ich singen soll. Und habe dann angefangen zu singen, war dann fertig nach dann und sagte, kommen Sie bitte mal rein. Bin ich rein, sagt er, Sie haben noch nie gesungen? Sag er, nee, noch nie. Wirklich nicht? Sag er, nein, wirklich nicht. Ist okay, sagt er. Wird raus, geht in so ein Büro rein, kommt nach einer Weile ein Herr raus, namens Thomas Meisel, der Inhaber dieser Firma, sagt, ich heiße Tommy, wer heißt du denn? Ich hab mich vorgestellt, damals hieß ich noch Ronald, also mein bürgerlicher Name. Komm mal in mein Büro. Und dann sagt er, setz dich mal hin. Hast du noch nie gesungen? Sag er, nee, dann, ich mach dir jetzt ein Angebot. Wir machen mal einen 3-Jahres-Vertrag erstmal. Und da willst du länger, ich sage, ist ja, ich will ja eigentlich gar nichts. Also haben wir einen Vertrag gemacht beide und dann
früher. Und ohne Anwalt?
Natürlich, ja klar.
Weil du warst ja so, dachtest, ja, das geht ist ja oft so, wenn man etwas nicht richtig will, dann hat man erstmal so eine Leichtigkeit, geht ja, man da irgendwie.
Ich nie geglaubt, dass der mit einem Vertrag um die Ecke biegt, dachte, der schmeißt mich raus oder so.
In dem Moment, zu dem Zeitpunkt, warst du Sänger. Du hast selber nicht Musik komponiert. Du hast sie auch nicht getextet, sondern du warst, man sagte damals auch, Dieter Thomas Heck hat es schon gesagt, Interpret.
Interpret.
Erstmal, so, genau, ja. So fing das dann an.
So fing
und
das
dann
an, ja.
Zu so einem Zeitpunkt, wenn du da so einen Vertrag unterschreibst, bekommst du da schon Geld?
Nein, natürlich nicht. Nein. Du kriegst nur von den Schallplatten Umsatzgeld.
Ja.
Aber bei den Umsätzen, die ich hatte, hätte ich davon nicht leben können. Also es
aber
war,
du sagtest ja, ein Hit war schon dabei, so ein kleiner.
Erst 76.
Ah, okay.
Ich habe ja 74 angefangen damit.
Okay, das heißt, zwei Jahre hast du dein Geld normal, durch deine normale genau. Arbeit verdient.
Ich war dann irgendwann Werbeleiter in einem Autohaus in Berlin.
Ja. Die Leute, die ein Auto kaufen wollten, die kamen quasi in den Laden rein, sahen dich und sagten, pass auf, wir kaufen das Auto, aber nur, wenn du einmal singst.
Nee, so war es leider nicht. Ich war auch nicht nur Autoverkäufer. Ich war, wie gesagt, noch jemand, der im Verkauf, also Einkauf, Verkauf, so wie alles andere gemacht hat. Aber ich war dann hinterher Werbeleiter am Ende. Aber ich habe dann irgendwann vor der Entscheidung gestanden, nimmst du das Angebot an für das gehobene Management oder singst du jetzt weiter? Da ist ja ein gewisses Risiko dabei. Und mit 24 traut man sich auch, sagt, okay, dann probiere ich es mal mit dem Singen. Der Thomas war halt dann Produzent, das war die Firma, die Hansa Musikproduktion und die Meiselfahrer waren sein Eigentum. Er war jemand, der auch nicht, sagen wir mal, mit Künstlern gearbeitet hat. Ich mache mal 1-2 Songs und dann lasse ich ihn wieder gehen, sondern er ist bei der Stange geblieben. Der hat ja damals in seiner Firma, in dieser Zelle Hansa, entstanden Sachen wie Gunter Gabriel, Frank Zander, Bonne M., Modern Talking. Das ist irre, was die da in diesem kleinen Laden da.
Und dann kam er immer mit Songs, ist er mal an dich rangetreten.
Genau.
Und dann hat er gesagt, möchtest du das singen?
Das wäre eine gute Idee. Und dann fing ich 1978 an, glaube ich, 78, 79 an zu texten. Mein erster Text war der Song damals Schachmatt und da fing ich an selber zu texten. Und habe die ganzen großen Erfolge dann, die wir ab 80er Jahren hatten alle, gemeinsam mit einem Kollegen hier aus Berlin, mit Herrn Hammerschmidt zusammen, alle Texte geschrieben.
Wenn du manchmal heute was von dir liest, ne, oder was du vielleicht ja natürlich auch, es sind ja teilweise Hits geworden, auch immer wieder singst, gibt es irgendwas, wo du manchmal vielleicht auch lächeln musst und sagst, was habe ich da denn geschrieben?
Boah, also, wenn man sich überlegt, was wir da mit Santa Maria gemacht haben, das war schon eine Frechheit eigentlich. Also.
Warum?
Eigentlich, der Song wurde eigentlich getextet von Norbert und mir mit der Geschichte von Kolumbus und seinem Schiff Santa Maria. Mhm. Dann haben wir das Ganze produziert, das war fertig. Da waren die ersten, glaube ich, 10.000 Singles gedruckt oder gepresst. Und dann rief mich Thomas ein und sagte, du musst mal zu mir kommen ins Büro. Ich muss mit dir reden. Da bin ich hingefahren und sagte, ich habe die alle einstampfen lassen und alles. Wir müssen das neu machen. Das kann so kein Hit werden. Ich sage, ja, was ist denn jetzt los mit dir? Sagt er, nee, du musst dich mit Norbert hin. Wir müssen einen neuen Text schreiben. Ich brauche was mit Strand, Liebe, Sand und irgendwie macht irgendwas. Und schickte mich nach Hause.
Und dann ist man ja als Künstler erstmal ein bisschen frustriert,
und
bin, oder?
War eigentlich sauer auch. Und hab mit Norbert haben wir ein Fläschchen Rotwein getrunken und haben angefangen, an allen Ecken und Enden zu übertreiben, wie eine Karikatur, ein bisschen dicker aufgetragen. Meine hielte Jugend in den Händen ist ja nun so. Da bin ich nächsten Morgen hingefahren zu ihm, sagte, Thomas, hier ist dein Text. Guck darauf, sagt er, riesig. Ich sage, Tommy, das ist ein Spaß. Das ist nicht ernst gemeint. Doch, diesen Spaß singst du jetzt. Den singe ich jetzt seit 1980, ein paar tausend Mal schon und es kommt mir leicht über die Lippen, weil es mir gefällt.
Aber wenn du zum Beispiel so, ich habe hier was rausgesucht, deine Stimme flüstert zärtlich meinen Namen, die Berührung deiner Hand setzt mich in Flammen und die Tür zu deinem Zimmer lässt du offen. Wie lange kann ich dir noch widerstehen? Manchmal möchte ich schon mit dir diesen unerlaubten Weg zu Ende gehen und nachher auch, doch ich weiß, wir würden viel zu viel riskieren, du verlierst den Mann, ich verliere den Freund.
Toll, ne? Das ist Leben, Kollege. Das ist Leben. Wie oft passiert es einem denn in seiner Umgebung, wenn man sieht, dass irgendjemand sich an eine Frau verguckt und umgekehrt die mit dem Freund verheiratet ist? Das heißt doch, eigentlich heißt der Finger weg davon. Macht man nicht als Freund.
Du hast ja selber das Wort eigentlich benutzt.
Und du
benutzt,
siehst ja, und ich er hat es ja nicht benutzen. Gemacht. Er möchte ja nur, er tut es ja nicht in dem Lied. Insofern ist fast schon eine Gebrauchsanweisung für ordentliches Benehmen.
Aber gab es nie den Moment, so jetzt auch, wo du älter bist, weil du schreibst ja heute, sage ich mal, andere Texte als vor 40 Jahren. Gab es nie was, wo du jetzt sagen würdest, was ich da teilweise fabriziert hat?
Also bei den Texten eher nein, würde ich nicht sagen. Es gibt ja bei dem Schlager zwei Möglichkeiten. Entweder du wählst das Herz oder ein Stück tiefer. Also bei mir ist ja immer, ein Rieseneffekt von Fiesen und große Menge Erotik dabei. Also mein letzter Song, da ist du, deine Freundin und ich.
Aber wie kommt das?
Die Liebe besteht ja nicht nur aus Händchenhalten, sondern geht ja noch weiter.
Nein, aber wie kommt, weil das ist mir aufgefallen, dass Liebe, auch Erotik, Frauen, korrigier mich, ne? Ja. Das ist nur jetzt eine These, dass das schon immer sehr,
guck
mal dein Gesicht
gerade. Ja, sicher.
Gerade.
Das ist so, als ob eine Frau
eine Katze
Wunderbares.
Am Schwanz gezogen hast, guckst du mich gerade
Frauen sind
so
was ganz Wunderbares, ich schreibe gerne darüber.
Ja, natürlich.
Und ich singe auch gerne drüber und dass ich eben sage, Liebe ist nicht nur Händchenhalten am Strand, sondern mehr. Also schreibe jetzt bei mir halt ein bisschen tiefer und der Gipfel war der Song Du, deine Freundin und ich, das war wunderbar.
Es klingt, würde ich sagen, wo wir gerade drüber reden, ein bisschen wie eine maßlose Sehnsucht wirklich nach Liebe.
Oh, nein, das interpretierst du jetzt nicht.
Ja, okay, aber es ist doch, weil das so ein großes Thema ist und ich habe mich nur gefragt, ob das in deinem Unterbewusstsein was zu tun hat, doch quasi mit der weiblichen Liebe, die einem die in der Jugend
hat.
Ja, die auch no. Also natürlich die es gab ja die Ersatzmutter, die ja quasi für dich deine Mutter war, aber dadurch, dass sie so doch früher gegangen ist als beim normalen Menschen, ne? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ob das vielleicht im Unterbewusstsein...
Ist das jetzt der Psychologe in dir?
Bitte?
Ist das jetzt der Psychologe
in dir? Naja, nee, Du verstehst,
das ist wirklich falsch. Denn es gibt ja, 80% der Weltliteratur geht um das Thema Mann, Frau und Liebe und wie das funktioniert und nicht funktioniert.
Mario Barth. Mann, Frau.
Ich rede von der Weltliteratur, nicht von Mario Barth.
Das hätte ich jetzt nicht besser, das lassen wir einfach so
das
stehen.
Das lassen wir so stehen. Also jedenfalls, das ist nun mal so. Das ist das Hauptthema auch der Musik, ob sie aus Deutschland kommt, aus der Schweiz, aus Italien, aus Amerika, Frankreich oder sonst woher. Und deswegen bin ich nicht der einzige Mensch, der dieses Thema Sehnsucht und Liebe bearbeitet und verarbeitet.
Ich glaube, dass Schlager gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, also als du da geboren wurdest, das ist auch auf der einen Seite eine seichte Realitätsflucht war, ne, und auch irgendwo eine Entlastungsfunktion, wie auch der Heimatfilm und so hatte, dass man irgendwie nicht mehr dieses ganze Negative, was über dem Land war, und einfach irgendwie eine Leichtigkeit wollte, ne? Wie auch diese Spielschuss
also,
und
ja,
so.
Ja, also in dem Fall gebe ich dir recht, dass das da war natürlich eine ganz klar, dass Menschen ein bisschen heile Welt wieder wollten nach den schweren Zeiten.
Und Schlager ist ja viel heile Welt. Ne?
Nein, da widerspreche ich. Das stimmt nicht
sehr
immer.
Sehr gut. Da,
also der Schlager war ja in den 50er Jahren und 60er Jahren deutlich näher an der Realität als heute. Also damals gab es Hits, die waren praktisch, die haben Zeitgeist wiedergespiegelt. Also wie zum Beispiel, gehen Sie mit der Konjunktur in der Zeit, als in Deutschland das Wirtschaftswunder begann. Oder kommen wir ein bisschen mit nach Italien, als wir anfingen Urlaub zu machen. Was?
Diese beiden Lieder, die du gerade genannt hast?
Also der erste Song ist von Hase Osterwald, gehen Sie mit der Konjunktur. Oder sie hat auch gar später einen Kriminaltango gemacht. Also die Zeit, in der dann viele Kriminalfilme im deutschen Fernsehen lief. Kommen wir ein bisschen mit nach Italien, war glaube ich von Katharina Valente. Und das war die Zeit, als wir anfingen, Urlaub zu machen. Wenn das Wirtschaftswunder kam, fingen wir an, ins Ausland zu fahren. Nach Italien nämlich zuerst. Und das wurde wieder gespielt im Schlager. Heute haben wir im Schlager weniger Zeitgeist. Also wie zum Beispiel Udo Jürgens damals auch Sachen gemacht hat, die Zeitgeist waren.
Genau, aber so. Er war, fand ich, auch eine Ausnahme. Meine Frage.
Komme ich nochmal zurück zu dem Thema von Hase Osterwald, der hat auch Themen der Gegenwart genommen und hat sie zu Hits verarbeitet. Das ist heute nicht der Fall. Wir haben heute im Schlager keinen reflektierten Zeitgeist. Denn müsste ja Themen hier auf dem Tablett liegen, die eben deutlich schwieriger sind, als das wir gerade machen.
Aber pass auf, genau dahin geht meine Frage. Ich merke ja in dir, das ist auch eine kritische, vielleicht auch eine dunklere Seite in deinem Leben gibt. Gibt es die, also die sich gesellschaftskritisch auseinandersetzt, wo du ja gerade über Hasi Osterwald oder Udo Jürgens gesprochen hast, gibt es die auch im Werk von Roland Kaiser?
Also ich habe ja in meinen Liedern auch Themen verarbeitet, wie zum Beispiel vor ein paar Jahren gemeinsam mit Peter Plath den Song Wie Liebe kann uns retten oder Zuversicht im letzten Jahr. Songs, die auch ein bisschen den Zeitgeist auffassen und sagen, wir brauchen bei all den kritischen Phasen, die unser Leben sich befindet, gerade sowohl gesellschaftlich als auch politisch, brauchen wir Zuversicht, um wieder rauszukommen aus der Sache. Das machen wir schon. Aber der Schlager allgemein war in den Jahren früher cleverer gemacht, klüger textiert als heute. Das war auch dann, wenn es humorvoller war, war es cleverer. Also, eine Mausefalle mitten in Paris, weil Kai Gutter liegt am Gang, und all die ganzen cleveren Sachen.
Ramsey?
Das war Bill Ramsey, ja.
Was mir auch
Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe, die war hinterher, das ist einfach irgendwie, hatten die einfach mehr cleveren Humor und cleverere Schreibweise.
Wo würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen Pop und Schlager oder gibt es ihn überhaupt?
Du kannst dir viele amerikanische und englische Popsongs anhören, gucken, wo da der große Unterschied ist zu deutschen Schlager. Das ist nicht viel zu finden.
Ja, aber warum ist das so?
Na, vielleicht haben wir durch dieses Kulturloch im Dritten Reich einfach auch diesen Anschluss verloren an die Weltklasse, an die Weltspitze. Was hatten wir für Deutschland für Künstler, bevor die Nazis da waren? Hier in Europa lebte Billy Wilder, der war in Deutschland der Mann.
Ich muss jetzt einen Witz von Robin Williams, der leider gestorben ist. Ich weiß nicht, ob du den Witz kennst. Er war mal in einer Talkshow in Deutschland. Das war zu seiner Promo zu Miss Doubtfire. Und da wurde er gefragt, Mr. Williams, why do you think is there no humor in Germany? Und er hat geantwortet, well, because you have killed all the funny people.
Und das trifft ist das ein bisschen falsch das, oder was? Natürlich.
Ja, trifft ein bisschen das, was du gerade also als These auch aufstellst.
Was war denn los in Berlin oder in Wien? Was an Menschen, die da lebten? Für wunderbare Menschen sind da entstanden. Das alles in eine arische Begradigung zu bringen, kann doch nur Wahnsinn sein. Diese ganzen großen Künstler sind ja geflohen aus diesem Land hier.
Weißt du, was mir noch aufgefallen ist heute? Dass ich dachte, dass viele dieser Schlagersänger der 70er Jahre waren dann Leute wie Nana Mouskouri, Mireille Mathieu, Bill Ramsey, also quasi Künstler aus den Ländern, die wir eigentlich überfallen hatten. Weißt du, und die wir aber
schöne
irgendwie...
These, ja.
Ist ja so. Aber dann Karel Gott, Mireille Mathieu und dass man vielleicht selber auch so ein durch die Geschichte ein Problem hatte mit der Sprache und dass man sich dann Bill Ramsey und diese ganzen Leute auch, Karel Gott, es war ja auffällig, da waren ja sehr viele aus anderen Nationen, dass man das vielleicht erstmal brauchte, um sich, ich weiß es nicht, ich habe heute...
Eine andere Themen, vielleicht konnten die aber besser singen zum Beispiel, ist ja auch möglich. Bill Ramsey war ja ein guter Jazzsänger auch, ne?
Total,
ein guter Sänger. Frau Mouskouri ist eine fantastische Sängerin gewesen, immer. Der keine schlechte Sängerin, die Dame, im Gegenteil.
Nee, aber ich will nur dahin...
Das kann auch ein Grund sein, sie genommen
zu haben. Ja, dass das irgendwie wichtig war für Deutschland, auch nach dieser Zeit, dass
weiß
man da
nicht... Ich glaube, die haben einfach auch gesucht nach interessanten Stimmen. Ich weiß, kenne diese Geschichte von... Hat mir Nana selber mal erzählt, die hat ja mitgewirkt am Grand Prix Eurovision de la Chanson, wurde Achte und dachte, okay, das war's jetzt für mich. Und dann sagte sie mir zwei Tage später, klingelt das Telefon, ist Quincy Jones dann. Und sagte, ich würde gerne die Dame mit der Brille produzieren. Dann hat er sie produziert, ein fantastisches Album gemacht.
Wusste ich gar nicht, dass Quincy Jones...
Quincy Jones sie produziert. Und dann kam an der Zeit, in der sie produziert hat, kam dann der Belafonte in Schönheit, sie gesehen, auch mit ihm würde ich gerne mal auf Tournee gehen. Und sie haben den Kanada-Tournee gemacht zusammen. Und dann fingen sie an, auf der ganzen Welt Musik zu machen. Und Nana Mouskouri ist an verkauften Tonträgern die Nummer 2 auf der Welt nach Madonna. Wissen auch die wenigsten Leute.
Super krass. Gab es Abstürze in deinem Leben während dieser Musikkarriere? Weil du sagtest jetzt vorhin zum Beispiel nochmal, ich habe mal eine Flasche Rotwein getrunken, aber das ist ja auch krass. Man hat
zu zweit, ja, also bitte. Insofern.
Entschuldigung, nehme ich auch wieder
zu. Nein, ist okay. Also nein, Abstürze im Sinne nicht. Für mich war der schwere Zeit natürlich meine Krankheit. Das ist klar, wenn man sehr krank ist, dann ist das nicht einfach.
Was war die Krankheit?
Das war eine chronisch obstruktive Bronchitis, also eine lebensgefährliche Lungenkrankheit, die dann im Jahr 2010 beendet wurde mit einer Lungentransplantation.
Wie lange musstest du darauf warten?
Das ist schwer zu sagen, weil man muss erstmal sich listen lassen, das dauert schon mal eine Weile. Dann muss man einen bestimmten Krankheitsgrad erreicht haben, damit man auf die letzte Stufe der Warteliste kommt.
Auch absurd.
Nein, ist so. Der muss ja zuerst behandelt werden, der es am nötigsten hat. Und dann hast du eine gewisse Zeit, die du im Krankenhaus liegen, weil da darfst du nicht mehr raus und musst immer da sein, wenn das große Glück kommt, dass ein Organ da ist.
Das heißt, in Zeit konntest du deinen Beruf nicht mehr ausüben.
Ich habe den 10 Jahre trotz der schweren Krankheit ausgeübt. Frag mich nie wie, aber ich habe es gemacht. Und bin dann 2010 transplantiert worden und seitdem lebe ich mit einer transplantierten Lunge.
Was hat sich dadurch für dich geändert?
Ich kann besser Luft trinken.
Das wäre so eine gute Frage.
Nein,
Bahn.
Das ist nicht. Für mich hat sich vieles geändert. Ich bin einfach, da ich auch sehr viel Sport mache und mich halt ebenfalls ganz anders im Leben verhalte, fitter denn je eigentlich.
Naja, was ich interessant finde, du erzählst das hier so locker, so nebenbei. Ich kenne das, ich würde es wahrscheinlich auch so machen. Ich hatte ja auch zweimal Krebs, ich habe auch eine Lungenerkrankung, Sarkoidose. Aber das ist ja ein krasser Eingriff, weil du musst es ja wahrscheinlich wie den ersten Vertrag, den du bei deinem Musikmanager, du musst ja unterschreiben die ganzen Risiken. Aber ich merke gerade, du willst es so wegspielen, aber das ist doch ein krasser Moment, oder nicht?
Ist natürlich.
Weil du musst doch da auch gedacht haben, es kann jetzt vorbei sein, oder?
Ich dachte das nicht, aber meine Frau hat das, die ist da sehr realistisch, als ich sage, das ist schon nicht ungefährlich. Ich dachte, das wird schon gut gehen. Ich bin so ein gnadenloser Optimist.
Das liebe ich aber in dir. Den Berliner kriegt niemand, dass er das wird schon gut gehen.
Ja, ich bin halt nun mal, komm hierher und bin auch ein gnadenloser Optimist.
Warum glaubst du, ist das so? Weil ich könnte sagen, warum ich ein Angsthase bin. Ich weiß genau, warum es ist. Warum bist du Optimist?
Weil ich bisher immer aus allem gut rausgekommen bin. Ich glaube, das ist so ein Weg für mich. Ich glaube einfach, es geht gut immer.
Es ist schön, wenn man das wirklich tiefgehend fühlt quasi. Erinnerst du dich noch dran, mit welchem Lied du das erste Mal in der Hitparade bei Dieter Thomas Heck aufgetreten bist?
Eine Reggae-Version von Eine Nacht, die ich nie mehr vergessen kann. Das ist Amazing Grace als Reggae. Unvorstellbar. Aber das habe ich gemacht, ja. Und dann war ich in der ZDF-Hitparade, ja.
Und dann immer wieder regelmäßig, ne?
Ich bin am Ende derjenige gewesen, der am häufigsten da war, 67 Mal, ja.
Also ich erinnere mich, als ich dich das erste Mal als Kind, ich war, muss 7 oder so gewesen sein in der Hitparade, ich habe das auch immer, das war ja mein Tor zur Welt in Papenburg, ne? Der Fernseher Dieter Thomas Heck, ich habe mich für Musik interessiert, aber ich weiß, als ich dich das erste Mal gesehen habe, ich fand dich sehr vertrauenswürdig als Kind, ne? Ich dachte,
guck mal,
ja, wirklich,
ich dachte,
nein, wirklich, ich fand dich sehr vertrauenswürdig. Ich mochte dich so als so, ne, wie man mag ja mal den einen mehr oder mal wenig. Peter Schilling fand ich zum Beispiel ein bisschen irgendwie gruselig, aber dich fand ich sehr vertrauenswürdig. Also ich habe mich bei dir auch auf den Schoß gesetzt,
sehr schön,
so wie du bei Willy Brandt, aber es war dich zu lieben. Also dich zu lieben habe ich, glaube ich, das erste.
83, ja.
Und ich liebe auch den Anfang allein von dem Lied. Das ist das
cool gemacht von Marim, ja.
Total.
Aber Hitparade war eine spannende Zeit. Ich habe neulich mal so einen Ausschnitt wieder gesehen. Die war ja eigentlich Anarchie, die Hitparade, ne? Das war schon cool, weil sie dann, da singt jemand, dann rennt der Heck einfach durchs Bild, weil er da rüber wollte. Völlig ohne sich darauf zu achten, dass er durchrennen darf. Das war ihm egal. Heute ist das gar nicht mehr möglich, dass
das war,
man.
Ja, ja, das war der Puls der Zeit damals.
Das war Anarchie.
Das war das,
das
Anarchistische, was vielleicht.
Der hat plötzlich mitgesungen, ob man es wollte oder nicht, dann hat der plötzlich drei Zeilen mit, dann ging er wieder weg.
Legendär ja noch.
Sensationell.
Der Auftritt von Trio mit dem Lied Anna.
Ja.
Weißt du noch, wo
ja,
der Stefan Remmler wirklich durch die Leute und dann immer die Namen erfragt hat und dann Dieter, Dieter.
Oh, Bertha. Oh, Anna. Dieter. Thomas. Oh, Dieter. Peter.
Aber das war auch, man spürte so als Zuschauer, ich weiß nicht, wie das für dich war, es war wie so eine Familie, dachte man, was man geguckt hat.
Die waren mutiger damals. Ich weiß noch, ich habe neulich eine Sendung gesehen, im dritten Programm, da ging es um Sendungen von Bios Bahnhof. Ja, da sang Udo Lindenberg mit Nana Moskouri in Duett.
Ja.
Sensationell, da steht da plötzlich Sammy Davis.
Wobei heute gibt's auch Udo Lindenberg mit Apache.
Das
ne?
ist was anderes, das ist schon näher dran.
Ja.
Aber dann kommt da Sammy Davis und singt Mr. Bojangle mit der WDR Big Band.
Ja.
Oder danach kommen 7 Minuten im Pantomime und keiner schaltet ab. Das ist heute undenkbar.
Das klicken die weg. Das finde ich ja auch das Besondere oder das Gute an Unterhaltung, die Überraschung auch, ne? Das Unerwartbare.
Aber das ist nicht mehr möglich, weil man sagt, man muss schon klar vorgeben, wo geht die Reise hin in der Sendung? Wenn du da Fremdkörper einbaust, springt ja der Kunde weg. Ist er weg, kommt er nie wieder. Das ist ja diese Erfahrung, die dann Produzenten, ich habe ja selber Fernsehen produziert. Ich weiß noch nicht, weil Schreinemakers live produziert habe oder RTL Samstagnacht.
Wie, du hast das produziert? Warte mal, da ist irgendwas, was ich überlesen habe in der Vorbereitung.
Habe ich gemacht, ja.
Ich wie, hab, aber wie als Produzent?
Als Fernsehproduzent, ja.
Wie Samstag, RTL Samstagnacht mit Hugo Egon Balder hast du produziert.
Ja.
Und Schreinemakers.
Ja.
Aber auch aktiv, dass du
so
mit Gäste und alles?
Und ja, klar. Mit Verwaltung und Gästen und allem.
Wie kam es denn dazu?
Ich wollte mal gucken, wie es auf der anderen Seite des Tresens aussieht.
Dann hattest du Leute, die gesagt haben, hey, willst du hier nicht
mit uns? Ich hab dann angefangen, eine Produktionsfirma zu gründen mit einem Partner zusammen. Jackie Drexler, der viel geschrieben hat.
Der ja auch mit Hugo sehr eng ist.
Genau.
Ne?
Und wir haben dann als erstes gemacht, ein Quiz mit Mike Krüger. Dann haben wir ja irgendeine Sendung gemacht für einen Privatsender mit 3 Buchstaben und da war Frau Schreinemakers zu Gast. Und dann sagte mal, du hast du nicht Lust, mal was zu machen? Und kam auf die Idee von Infotainment zu machen mit ihr. Und die auf die Idee Schreinemakers Live.
Was ja über
das war,
Jahre.
Wir haben praktisch Donnerstagabend um 23.05 Uhr fast 9 Millionen Zuschauer gehabt bei dem Sender mit den 3 Buchstaben.
Aber RTL Samstagnacht fand ich auch...
War legendär. Ja,
irre. Ja, weil das Vorbild ist Saturday Night Live.
Logisch,
natürlich. Aber das fand ich auf jeden Fall und sind ja viele Leute, die daraus...
Dass der Sender den Mut hatte, das zu machen. Aber also das war innovativ.
Kennst du die Band Blumfeld?
Vom Namen ja schon, ja klar.
Ja, Blumfeld sind damals, das war so eine sehr krasse Indie-Band mit intellektuellen deutschen Texten. Die sind bei RTL Samstagnacht live aufgetreten. Und das fand ich so revolutionär auch, weil das war wirklich
wir hatten ja Situation. Nicht Mainstream. Ich habe ja bei dem Mike in der Sendung war Esther Schweins als Betreuerin für die Gäste.
Krass.
Die war Gästebetreuerin. Die hat, komm, mach doch mal mit. Wir haben so eine Ausschreibung bei uns dann. Gibt's so eine Art von Casting für Comedians bei uns, die dann ins festes Team arbeiten. So kamen wir zu Esther Schweiz zum Beispiel.
Gut, ich atme mal durch. So einen Schluck.
Ist schön, lecker.
Aber Wasser, sehr interessant. Ich hoffe, es ist für dich auch
nein, alles. Nein, das ist wunderbar. Aber das könnte mir natürlich überrascht haben mit der Produzentenkiste, aber das war halt so.
Würdest du sagen, dass du ein politischer Sänger bist?
Ein politischer Mensch, kein politischer Sänger.
Und ich weiß, dass es ja mal einen Clash gab, einen großen vor ein paar Jahren. Da ging es um die Pegida-Bewegung.
Ja, es war eine Rede vor der Frauenkirche. Da waren alle sämtlichen gesellschaftlichen Gruppierungen vertreten, die Gewerkschaften, die Kirchen, alle Parteien. Und ich habe dann vor der Frauenkirche eine Rede gehalten vor 30.000 Menschen und habe meine Gedanken geäußert zum Thema Ausländerfeindlichkeit und habe also den Leuten erklärt, dass ich sehr stolz bin, in einem Land zu leben, in dem Menschen, die auf der Flucht sind, die in ihrem eigenen Land umgebracht werden, hier bei uns in Frieden und Freiheit leben können. Ich habe sie aufgefordert zu mehr Dialog und weniger Hass und weniger Streit und weniger Krieg. Das war nicht alles.
Genau, aber dann gab es ja richtig Shitstorm, ne?
Ach ja, das ist mir wahr.
Aber Leute, ja,
das
die...
Das lese ich gar nicht. Das hat meine Frau, das lese ich gar nicht.
Nein, nein, aber Leute, die dann sagten, hey, das ist ja ein Verräter.
Ja, also, ja,
aber du hast gesagt, es ist mir egal. Das ist mir
egal, weil dann sollen sie nicht kommen und sollen meine Platten nicht kaufen und sollen nicht zum Konzert kommen, weil dann lassen sie es einfach.
Ich finde das ja gut, deswegen spreche ich mit dir auch drüber. Weißt weil du,
ich muss ja morgens mich rasieren im Spiegel. Ich kann ja nicht einfach meinen Charakter und meine Überzeugung wegschmeißen.
Absolut, aber es gibt, ohne jetzt in das Thema abtauchen zu wollen, auch manchmal Zeiten, wo plötzlich erschreckenderweise sehr viele Leute schweigen oder zu bestimmten anderen Themen, wo man sagt, hey, wir haben uns doch darauf geeinigt, das sind die Werte von unserem Land und deswegen finde ich es umso größer auch von dir, dass du sagst, hey, du könntest ja auch als Schlager-Popmusiker sagen, hey, ich mache einfach meine Musik, ich halte mich da politisch raus, machen ja auch viele.
Ich bin auch Mitglied der SPD, das weiß auch jeder.
Ja, aber du hast trotzdem dich entschieden und das finde ich gut, weil du ja auch eben sehr viele Fans hast und dass du da einfach klar gesagt hast, Leute, was macht ihr eigentlich?
Wir haben ja gerade wieder so eine Situation in Deutschland, die mich traurig, wütend und zornig macht, nämlich, dass wir wieder Antisemitismus in Deutschland haben in der Form, die wir sie haben. Das macht mich verrückt vor Wut, das Freunde von mir, Berliner Freunde, jüdische Menschen, die einfach ihre Kinder nicht zur Schule schicken können vor Angst, dass ja junge Männer in Berlin ihre Kippa abnehmen müssen, um mich zusammengeschlagen zu werden, dass vor allen jüdischen Einrichtungen Polizei stehen muss in Viererketten mit Maschinengewehren. Das finde ich unglaublich enttäuschend für dieses Land. Wir haben schon mal so viel Verbrechen begangen an diesen Menschen. Wir, finde ich, haben eine solche Verantwortung für diese Menschen, dass das hier nie passieren darf. Und es passiert wieder. Das ist schrecklich.
Wie stellst du dir den Rest deines Lebens vor?
Wunderschön. Nein, Quatsch, ich mache weiter, soweit ich kann. Ich möchte gerne weiterarbeiten, logischerweise. Ich habe Spaß daran. Ich will so lange Musik machen, solange das geht. Solange es würdevoll geht und solange Menschen kommen, die es anhören wollen.
Und geht das, seitdem du die Operation hast? Kannst du frei singen?
Besser denn je.
Ja, also du merkst auf jeden Fall...
Besser denn je, ja.
Die Lunge ist ja von einem anderen Menschen, der verstorben ist. Vielleicht war der ja auch Sänger und deswegen singst du jetzt besser.
Kann ich dir nicht, so weiß ich nicht.
Gibt es irgendwas in deinem Leben, wenn du jetzt zurückblickst, was du bereust?
Ja, dass ich geraucht habe.
Wie lange?
Zu lange. Vom 18. Lebensjahr bis zur Diagnose meiner Krankheit, das war 2000.
Und das ist das Einzige?
Das ist das Einzige, ja.
Na gut, dann haben wir das auch abgehakt.
Ja, klar.
Es gibt noch zwei Fragen.
Bitte, ja.
Du hast ja wahrscheinlich trotzdem, auch wenn du positiv denkst, schon mal über deinen Tod nachgedacht, oder? Oder noch nie?
Per Testament schon und per Patientenverfügung ja, aber sonst noch nicht so jeden Tag, nein.
Aber ist es etwas, wo du Angst vor hast? Also ich würde vermuten nicht, dass du sagst, irgendwann kommt das.
Schon wird was kommen, da kommt noch was, glaube ich.
Ja, aber es ist so nichts, wo du jetzt schon tiefer...
Nein.
Okay. Dann wäre meine letzte Frage an dich...
Verkauft er gut. Sie müssen jetzt sehen, meine Damen und Herren, wie das macht. Sehr schön, bitte, ich höre dir zu.
Meine letzte Frage an dich. Du musst nicht so schnell antworten, du kannst überlegen, wir haben Zeit. Welches Lied, auch Text und Musik, was es gibt auf der Welt, hättest du gerne geschrieben? Wo du sagen würdest, das hätte ich gerne geschrieben.
Auf der Welt?
Ja.
Wahrscheinlich My Way von Sinatra.
Vielen Dank, Roland Kaiser.
Danke dir auch.
Das war Polaks Schlagertalk. Heute mit Roland Kaiser. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App abonniert, bewertet und uns auch gerne weiterempfehlt. In Polak Schlagertalk habe ich außerdem zu Gast Kerstin Ott und Roberto Blanco. Mit Roberto habe ich unter anderem über Rassismus in der Schlagerbranche gesprochen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Folgen jetzt in der DLF Audiothek App hören. Ich bin Oliver Polak. Alles Gute.
Und am Ende möchte ich euch noch gerne einen Podcast empfehlen. Ihr wollt euch entspannen und mit Musik mal aus dem Alltag träumen? Dann habe ich einen wirklich tollen Tipp für euch. Im Podcast Philipps Playlist von NDR Kultur nimmt euch Moderator und Musiker Philipp Schmid mit auf eine halbstündige musikalische Gedankenreise. Dabei stellt er jede Woche eine handverlesene Playlist mit 5 Songs und Melodien zusammen, die zu einem bestimmten Thema passen. Das kann Musik für einen Tag am Meer, einen Roadtrip oder eine sympathische Begleitung zum Einschlafen sein. Dazu improvisiert er am Klavier, spielt die Übergänge zwischen den Stücken und gibt dazu ein paar Einblicke in seine Gedanken oder regt eure Gedanken an. Philipps Playlist ist ideal zum sich wegträumen und eine kurze Flucht aus dem Alltag. Jeden Freitagmorgen erscheint eine neue Folge. Ihr findet Philipps Playlist in der ARD Audiothek und einen Link zum Podcast auch bei uns in den Shownotes. Hört da auf jeden Fall mal rein und abonniert den Podcast. Dann verpasst ihr keine der sehr entspannenden Folgen.
Ich bin Philipp, Radiomoderator und Musiker, und ich nehme euch mit auf eine musikalische Gedankenreise zum Entspannen und mit Musik aus dem Alltag träumen. Jede Woche suche ich 5 Musikstücke aus, passend zu einem Thema. Das kann Musik für einen Tag am Meer, ein Roadtrip oder einfach Begleitung zum Einschlafen sein. Dazu improvisiere ich am Klavier, spiele die Übergänge zwischen den Stücken und habe immer ein paar Gedanken oder kleine Geschichten dazu. Philipps Playlist. Ideal zum sich wegträumen und eine kurze Flucht aus dem Alltag. Eine Oase in der Hektik, wann immer du willst. Jeden Freitagmorgen erscheint eine neue Folge. Du findest meinen Podcast Philipps Playlist in der ARD Audiothek. Hör da gerne mal rein und abonniere den Podcast, dann verpasst du keine der entspannenden Folgen. Ich freue mich.